Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, ich bin jetzt seit circa 8,5 Monaten in China und seit Beginn war ein ganz wichtiger Fokuspunkt auch von mir, die Ausländerströme hier ein bisschen zu beobachten. Wer ist hier vor Ort? Wie viele Ausländer? Wie verhalten die sich? Wie werden aber auch die in China wahrgenommen? Denn für mich natürlich auch ganz wichtig, von Anfang an euch ein Bild zu geben, wie ist es denn hier so zu leben? Ja, das ist natürlich zum einen auch ein bisschen aus einem ganz, natürlichen Egoismus raus entstanden, dass ich natürlich selbst immer gucken muss, wie kann ich hier eigentlich gut leben? Welche Privilegien genieße ich? Welche aber auch Schattenseiten bestimmen hier möglicherweise meinen Alltag von Beginn an, von Mietverträgen unterschreiben bis hin zum normalen Leben, zum Reisen, was in Ausnahmesituationen und euch das auch ganz offen und real mitzuteilen. Viele von euch spielen jetzt weniger mit dem Gedanken, wie ich jetzt hierher zu kommen und länger zu leben, aber für einige ist es entweder interessant mal, weil sie eben das Land bereisen wollen, oder einfach so, um China besser zu verstehen. Und da möchte ich in dieser Folge über das Thema so ein bisschen sprechen. Diskriminierung und auch eben Schattenseiten, aber auch wie, damit beginne ich jetzt, wie sieht es eigentlich momentan hier aus? Haben wir überhaupt hier noch Ausländer oder kommen die wieder zurück? Wie sieht das aus? Und da gibt es ganz interessante Bewegungen und Statistiken. Und um das Ganze erstmal so ein bisschen einzuordnen, es gibt ja immer drei Gruppen sozusagen von Ausländern, wo man differenzieren kann. Das sind Touristen, Expats und Studenten. Und bei den Touristen ist es so, dass wir immer noch deutlich unter den Niveaus sind, die wir vor einigen Jahren hatten. Wir hatten 2019 noch 98 Millionen internationale Besucher. 2019 war auch das Jahr, wo ich letztmalig da war. Was dann, wo ich in Kunming war, in Yunnan, dort Mandarin studiert habe. Und letztes Jahr lag diese Zahl bei nur 35 Millionen. Das nochmal so zur Einordnung. Dieses Jahr werden es wieder mehr, aber auch nicht so viel mehr nur durch diesen Visa-Anstieg. Also wir haben ja momentan den historischen Schritt von China, dass die Ausländer 2 Wochen lang visumsfrei einreisen können, ja. Aber das alleine hebt jetzt diese Zahl noch nicht so großartig an. Es ist auch so, ich habe neulich ein Interview gehört, das war von einem Manager von Shangri-La. Das ist hier eine große Hotelgruppe, vor allem eher von besseren Hotels. Und der hat auch ganz klar gesagt, es sind, wenn überhaupt, eher die Leute aus anderen asiatischen Ländern. Das sind dann vor allem Hongkong, Thailand, Singapur, Malaysia, die eher hier hinkommen. Die haben eben auch, was er als Impulstouristen bezeichnet hat, die kürzeren Wege. Aber dass jetzt mal spontan jemand aus Europa hier rüberfliegt, ist nach wie vor unwahrscheinlich und auch ja eher aus meiner Sicht ein sozusagen geschäftliches Interesse auf dieses 2-Wochen-Visum. Wird auch natürlich viel dafür genutzt. Es gibt aber Leute, ich wurde auch kontaktiert öfter schon von Leuten, die gesagt haben, hey, ich will nach China, hast du 1-2 Tipps, was muss ich beachten? Fand ich super. Also man merkt schon, dass da was kommt, aber die ganz großen Ströme jetzt noch nicht, das wird aus meiner Sicht noch wirklich dauern. Aber China macht hier das Beste, was sie machen können. Ein ganz natürliches Marketing sagt, hey, kommt, die Barrieren sind niedrig und ja, damit verbessert man sicherlich sein Image ein bisschen und hat zumindest, die Möglichkeit gegeben, es kann sich keiner beschweren, dass er nicht nach China kann. Es ist sehr, sehr einfach. Die zweite Gruppe, das sind Expats. Also Expats sind eben Ausländer, die hier dauerhaft arbeiten. Und auch da kann man sagen, ist natürlich deutlich zurückgegangen. Nicht ganz so stark wie die Touristen. Wir hatten 2020 846.000 Aufenthaltsgenehmigungen, die an Ausländer ausgestellt wurden. Zu denen gehöre ich letztendlich auch. Letztes Jahr waren es noch gut 700.000. Und es ist auch so, wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut, wie die Unternehmen das bewerten, die sagen eben, dass China für Expats, also meistens Leute, die arbeiten oder von irgendwelchen Firmen entsandt werden, dass die einfach nicht mehr unbedingt nach China wollen. Also zum Beispiel gibt es eine Umfrage der amerikanischen Handelskammer und da wurde gesagt, dass nur noch 33% der Unternehmen glauben, dass ihre Mitarbeiter überhaupt bereit wären, nach China umzuziehen. Weil es ist ja schon so, dass man noch einen Bedarf hat, nicht mehr so wie früher, aber schon noch einen Bedarf hat, Mitarbeiter nach China zu bringen, aus verschiedenen Gründen. Das kann mit der Expertise zusammenhängen, das kann auch damit zusammenhängen, dass man gewisse Stellen, gerade im Management, auch mit Leuten aus dem Heimatland, wenn wir jetzt eine ausländische Firma haben, besetzen wollen. Also gibt es ja ganz verschiedene Gründe. Und da ist einfach so, dass China nicht mehr diese Attraktivität hat. Da habe ich auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Es ist in erster Linie auch da die Wahrnehmung, ja, die sich, glaube ich, momentan wieder etwas verbessert. Aber man braucht natürlich immer einen Grund, warum ich in ein anderes Land gehe. Finanzielle Anreize, klar. Aber wenn die eben nicht hoch genug sind, dann muss ich sagen, was bleibt denn noch? Und da war es früher eben so, dass China da sehr, sehr attraktiv war, weil es so eine Mischung war aus exotisch, unbekannt, aber irgendwie auch als natürlich, ja, wie soll ich das formulieren, doch ein Land galt, wo man sehr, sehr gut behandelt wird. Und da sind sich viele eben momentan nicht mehr so sicher. Sagen wir es mal so, die eher Angst haben, ich komme gleich auf das Thema, dass ich diskriminiert werde, dass ich viele Barrieren vorfinde und dann sage, warum? Weil meistens sind die Leute, die Firmen ja in anderen Ländern wollen, sind ja die ohnehin, sage ich mal, eher im oberen Drittel zu finden sind, die sich eher raussuchen können, wo und wie sie arbeiten, die nicht darauf angewiesen sind, sagen, okay, das ist jetzt meine Chance des Lebens, ich muss das jetzt ergreifen. Ja. Und hinzu kommt, dass auch generell diese Unternehmen, die jetzt in Amerika befragt wurden, das sieht in Europa jetzt, glaube ich, nicht grundlegend anders aus, dass die natürlich auch generell nicht so optimistisch sind, was die Geschäftsaussichten in China angeht. Ja. Ich glaube, die meisten sind jetzt nicht unbedingt so gepolt, dass sie sagen, unser Geschäft stagniert komplett oder es geht den Bach runter in China, weil dazu wächst China immer noch zu stark, ist auch zu wichtig. Aber es ist eben nicht mehr so wie früher, wo alle sagen, ja klar, wir werden jetzt hier weiterhin 20% pro Jahr wachsen, also wir müssen hier Leute reinkarren. Ja. Und natürlich kommt hinzu, dass der Arbeitsmarkt hier auch intensiver ist. Das heißt, auch viele ausländische Fachkräfte finden hier eben mehr Konkurrenz vor. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Das Bildungsniveau in China ist extrem gestiegen. Früher war es so, ja, wenn ich einigermaßen gut in meinem Heimatland ausgebildet war und ich nach China gekommen bin, dann war ich wer automatisch. Und das ist natürlich heute nicht mehr so, denn viele Leute sind hier mittlerweile eben auch durch den akademischen Bildungspfad sehr, sehr gut ausgebildet oder haben selbst im Ausland studiert. Und mit denen konkurriere ich natürlich auch. Und die verdienen in der Regel weniger. Das heißt, die Unternehmen müssen sich auch genau überlegen, warum möchte ich jetzt den aus dem Ausland einstellen? Denn der wird mit Sicherheit mehr verdienen, ja, oder mehr wollen. Der arbeitet nicht für denselben Sold wie hier der lokale ansässige Mitarbeiter. Ja, also Expats ist aus meiner Sicht etwas, was eher wieder auch sich stabilisieren wird, aber auch davon abhängt, wie die Beziehungen jetzt, ja, wir haben ja gerade eine wichtige Wahl gehabt in den USA. Und da ist es eben auch die Frage, wie die Beziehungen sich entwickeln, ja, und natürlich letztendlich auch trotzdem die reinen Geschäftsbeziehungen und die ökonomischen Zahlen, ja. Wie es da aussieht, da bin ich grundlegend sehr positiv eingestellt. Aber natürlich ist es nicht wirklich momentan einfach zu antizipieren, wie genau sich dann auch die Firmen verhalten in Bezug auf Expansion und auf Einstellung ausländischer Kräfte. So, und dann noch kurz zur dritten Gruppe. Studenten ist jetzt für, ich sag mal, rein für die Wirtschaft. Ja, ist ja trotzdem hier ein Podcast, der sich auf die Wirtschaft und Finanzen fokussiert. Aber für diese Entwicklung denken wir erstmal, Studenten ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Aber das verrät auch einiges, ja, über die Ausrichtung. Und da ist es so, dass 2018 knapp 500.000 internationale Studenten an chinesischen Universitäten sich eingeschrieben haben. Ich war 2019, war ich hier offiziell Student, ja. Und da gibt es jetzt keine offiziellen Zahlen zu den letzten Jahren und zu diesem Jahr. Aber man geht davon aus, dass es hier zu einem Rückgang von 60-70% kam. Und das ist natürlich insofern nachvollziehbar, als dass Covid hier besonders reingeschlagen hat. Weil die Studenten waren plötzlich natürlich alle weg, weil, sag mal, die Studenten sind ja verzichtbar für ein Land. Arbeitskräfte nur bis zum gewissen Punkt. Aber die Studenten waren quasi weg. Also auch bei mir war es so, ich weiß nicht, die meisten kennen, glaube ich, diese Geschichte nicht. Also ich war bis Ende 2019 in Kunming und war dann eigentlich nur für einen Heimatbesuch in Deutschland über Weihnachten und dann ging das ja los. Und es waren nur wenige Tage, die darüber entschieden haben, dass ich nicht mehr zurück nach China fliegen kann. Also der Flug war alles gebucht, er wurde aber dann 2 Tage vorher quasi storniert. Und ja, wie so viele bin ich eben nicht mehr zurück und war dann ein Jahr komplett weg. Also hatte keine Option. Und auch dann hat das wirklich lange gedauert, bis man wieder nach China konnte als Student. Es war auch so, dass man sagt, naja, also da suche ich mir relativ schnell eine andere Lösung. Ja, ich muss ja nicht in China studieren. Übrigens bis heute habe ich im Prinzip mein Gepäck nie wieder bekommen. Das war immer noch oder war lange Zeit in Kunming irgendwo verstaut. Keine Ahnung, war aber auch eine interessante, lehrreiche Stunde, wo man gemerkt hat, naja, viele Dinge braucht man gar nicht. Bis auf, ja, mein Thomas-Müller-Trikot, das vermisse ich immer noch. Hab zwar mittlerweile neues, aber das eine ist weg. Und das ist eben so, dass bei den Studenten, dass es deutlich besonders schnell spürbar ist, aber für China jetzt nicht so gravierend, ja. Das ist kein Verlust erstmal für die Wirtschaft großartig. Und auch da sind die Zahlen natürlich dann besonders signifikant. Also da, wenn man auch wieder auf die amerikanischen Studierenden schaut, da sind die Zahlen innerhalb eines Jahrzehnts von 15.000 auf 700 gesunken. Das ist prozentual sehr, sehr viel. Das war eben auch lange Zeit so, dass China attraktiv war. Ja, du wolltest nach China studieren. Gerade Shanghai, Peking hat natürlich für viele verschiedene, sage ich mal, Goodies mit drin und war einfach auch spannend. Ja, weil als Student hast du ja noch mal mehr Zeit, auch ein Land zu erkunden und auch mehr von dem mitzunehmen, was so ein Land zu bieten hat. Und da war China einfach vor allem in diesen Top-Städten super attraktiv. Heute ist jetzt so, dass man auch Studenten hat, die sich dann aber in andere Städte mal trauen. Sowas wie Chengdu, Chongqing sind jetzt beliebter. Also das ist ja auch etwas. Aber ich sehe es hier in Guangzhou. Also die Studenten sind nach wie vor sehr, sehr rar. Und wenn, dann sind es auch, da muss ich jetzt aufpassen, das ist nicht despektierlich gemeint, oft sehr spezielle Leute, ja. Also, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber das sind schon Leute, wo du merkst irgendwie, ja, die haben sich irgendwie was dabei gedacht, will nicht sein, dass die sonst keiner will. Also, das meine ich nicht, sondern, dass das irgendwie Leute sind, die du jetzt sonst nicht so antrifft. Also irgendwie sind das schon immer auch klar, also ich rede jetzt von westlichen Studenten, sind das schon immer sehr interessante Charaktere. Und ja, nach wie vor eine sehr geringe Zahl. Und vor allem, und da bin ich jetzt beim Thema, ist eine Verschiebung. Also schon so, dass vor der Pandemie 60% der Auslandsstudenten aus Asien kamen, ja, 17% aus Afrika und nur 15% aus Europa. Und diese Zahl hat sich aus meiner Sicht noch stärker verschoben. Da gibt es keine offiziellen Zahlen, die mir vorliegen. Übrigens, die meisten damals waren Koreaner, gefolgt von Thais und Pakistanis. Ich würde sagen, dass die Koreaner auch weniger geworden sind, dass mittlerweile Thailänder, Vietnamesen die größte Gruppe ausmachen. Wahrscheinlich kommt dann sowas wie Südkorea, Indonesien. Aber das, wie gesagt, kann ich jetzt nicht belegen, großartig mit Zahlen. Faktisch ist es so, dass der globale Süden, wie man es bezeichnet, sicherlich bei den Studenten hier auch eine große Rolle spielt und Europa und die USA hier ja weniger Studenten hinschicken oder die Studenten hingehen, so muss man es ja formulieren, weil die eben auch, genau wie die Expats, nicht mehr so die Attraktivität in China sehen, eher die Barrieren, wobei ich sagen würde, ja, also es ist jetzt nicht so schwierig und vor allem ist es halt sehr, sehr günstig. Aber China, und das kommt auch noch dazu, hat natürlich jetzt auch nicht den besten Ruf, was Bildung angeht. Also sie haben eigentlich ein gutes Bildungssystem, aber sie haben jetzt eben nicht so, dass sie haben ein paar Top-Unis, ja, aber viele wollen halt nach wie vor lieber in ihrem Zeugnis stehen haben, irgendeine europäische oder amerikanische oder englische Universität, weil die eben oft auf dem Papier besser aussehen. Ja. So, jetzt habe ich schon relativ viel erzählt und will natürlich eigentlich noch zum Kernthema kommen, dem ganzen Thema von Diskriminierung und möglichen Anfeindungen, weil es wichtig ist für Leute, die überlegen, selbst beim Reisen ist China eine Option für mich. Also, was du erwarten kannst, sind natürlich gewisse Sprachbarrieren, ganz klar. Was du nicht erwarten kannst, sind irgendwelche Drangsalierungen oder Repressalien, dass du da Angst haben musst, weil es kaum mehr wirklich Leute. Was ein interessantes Thema ist, sind eben die Themen Diskriminierung und Anfeindung. Und hier kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also Diskriminierung, erfährst du die? Ja, ein Stück weit, aber jetzt wirklich aufpassen, in der Form, wie du sie in anderen Ländern auch vorfindest und die aus meiner Sicht auch akzeptabel ist. Ein Beispiel, wenn ich jetzt hier hinkomme und eine Wohnung miete, dann zahle ich als Ausländer eine Steuer von ca. 4%. Die zahle ich. So, die zahlt kein Chinese, die zahlen die Ausländer. Ist es nach deutschem Verständnis für die meisten eine Form der Diskriminierung? Ja. Kann man damit umgehen? Ja. So. Wirst du andernorts auch irgendwie diskriminiert durch Gesetze? Jein. Aus meiner Sicht weniger sogar als in anderen Ländern. Also beispielsweise, ich habe hier noch nie jetzt einen Preis irgendwo gezahlt an einer Touristendestination. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich habe überlegt, also mir ist nichts bekannt, wo ich das als Ausländer mehr zahle. Wenn du in Thailand bist, zahlst du ja an jeder Ecke quasi mehr als Ausländer, ja, wenn du irgendwo rein willst. Das ist in China nicht so. Was lange Zeit ein bisschen schwieriger waren die Hotels, weil viele Hotels keine Ausländer akzeptieren konnten, wollten, weil die dich immer lokal registrieren mussten mit der Polizei. Also die müssen im Prinzip nur melden, dass du da bist. Und viele haben entweder die Infrastruktur nicht oder haben da keine Lust drauf. Es ist eigentlich per Gesetz nicht mehr erlaubt, das nicht zu tun. Das heißt, es gab wohl dieses Jahr noch Fälle, wo Hotels gesagt haben, dann vor allem bei der Ankunft, also die Leute haben gebucht und dann wurde gesagt, nee, können wir nicht machen. Das ist offiziell nicht mehr erlaubt. Hotels müssen Ausländer aufnehmen. Kann das irgendwie nochmal passieren? Ja, aber es ist deutlich weniger und hat sich deutlich verbessert. Ja, also weil das ist ja schon auch nach dem Verständnis vieler Leute eine Form der Diskriminierung. Aber ich will jetzt eher auf das Thema eingehen, Diskriminierung im Alltag, Anfeindung. Das sind ja nochmal Unterschiede, ja. Und da muss ich auch differenzieren. Ich persönlich habe Anfeindungen, also was natürlich auch ein Stück weit in Rassismus reingeht, nie erlebt. Bis auf, sagen wir mal, ganz kleine Vorkommnisse, die ich aber wirklich als Lappalie deklarieren würde. Also zum Beispiel, wenn du mal irgendwie weg bist und auf eine Gruppe Chinesen triffst und die auch so ein bisschen verstört sind, dann kann es mal sein, also verstört im Sinne von, die einfach nicht gewohnt sind, mit Ausländern umzugehen, dann kam schon ein, zwei Mal irgendwie, dass irgendwie so auf mich gezeigt wurde und irgendwas mit, oh, guck mal, die lange Nase oder so, weil ich verstehe es ja auch. Also, abgesehen davon, dass du es manchmal von den Gestiken verstehen kannst, aber die Chinesen sind ja einfach auch direkter, das muss man auch verstehen, Asiaten generell. Was visuelle Merkmale angeht, sind Asiaten sehr, sehr, sehr direkt. Also auch wenn du ein bisschen dicker bist, dann kann es schon sein, dass die dir einfach sagen, oh, du bist ja fett. Ja, das kann passieren. Ich weiß, das ist für uns nicht nur ungewohnt, sondern auch sehr, sehr unschön. Aber das machen die untereinander auch. Und ist auch, wie gesagt, in Asien generell nicht unüblich. Und dann werden halt auch manchmal wirklich so Klischees, die Nase immer oder das kann schon mal passieren. Aber ist sehr, sehr, sehr selten. Normalerweise ist es ein sehr respektvoller Umgang. Und die Leute, die sowas mal sagen, sind meistens Leute, die einfach gar keine Erfahrung haben und die irgendwie von so einer Situation auch überwältigt sind und dann natürlich solche Merkmale irgendwie verarbeiten wollen und müssen. Aber so reine Anfeindungen habe ich persönlich nie erlebt. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es eigentlich dieses Jahr ein bisschen erwartet, weil eben trotzdem da viel berichtet wurde, ja, dass sich das ein bisschen geändert hat durch Covid. Von daher hätte es mich nicht überrascht, wäre es vorgekommen, muss aber sagen, ich persönlich habe es gar nicht erfahren. Jetzt erzähle ich aber eine kleine Geschichte. Und zwar kenne ich jemanden, der zum Beispiel während Covid die ganze Zeit war. Und da war es ja so, dass die Ausländer hier nicht besonders gut wegkamen, weil sie sich eben anders verhalten, meist die Chinesen. Zum Beispiel keine Maske getragen haben, sich nicht an die Regeln gehalten haben, die hier erlassen wurden, weil sie eben oft gesagt haben, hey, wir im Westen sind freier. Das kam natürlich bei den Chinesen nicht nur schlecht an, sondern die Chinesen hatten auch teilweise Angst, dass eben die Ausländer Covid hier verstreuen. Und da hat zum Beispiel mein Kumpel gesagt, dass er mehrmals von Taxifahrern nicht mitgenommen wurde. Also es gab wohl alles. Von einem, der, also er hat die Tür aufgemacht, wollte einsteigen, der Taxifahrer ist einfach, nee, geht nicht und ist weggefahren. Und da hat er wohl mehr als nur einmal sowas erlebt. Was natürlich für mich schon interessant ist, weil ich das hier nicht ein einziges Mal erlebt habe. Ich kam ja zum Zeitpunkt, wo das Ding schon rum war. Ich habe noch nie irgendwie sowas, dass sich auch einer jetzt mal weggedreht hat oder irgendwie in einem Fahrstuhl, ein Taxi war irgendwas, null. Ja, das Ding ist mehr oder weniger vorbei. Aber es ist schon interessant, dass man sowas mal berichtet bekommt, dass sowas schon vorgekommen ist. Wohl wissend, dass es natürlich eine sehr spezielle Phase war. Ja. Also, kann sowas mal passieren? Ja. Aber aus meiner Sicht ist es äußerst selten, kam nur während dieser sehr, sehr besonderen Situation vermehrt auch sicherlich vor. Und ja, klar ist, wenn man sich mit Asiaten unterhält, letztes Jahr sehr interessante Gespräche in Taiwan gehabt. Wenn Asiaten nach Europa kommen, werden sie relativ stark diskriminiert. Da wird viel mehr teilweise, das können wir uns gar nicht vorstellen, aber ich glaube, ihr wisst, dass wir bis heute oft sehr herabwürdigend auf viele Asiaten blicken. Also bis heute, obwohl die Asiaten ja auch ich mache jetzt auch den Asiatenfehler, aber sagen wir mal, ja, die Chinesen wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich sind und durchaus auch was darstellen, auch unseren Respekt und unsere Anerkennung verdient haben, ist es ja bis heute so, dass viele das nicht wirklich anerkennen und bis heute sehr, ja, mittlerweile skeptisch. Früher war es eher herabwürdigend oder respektlos auf solche Leute schauen, bis heute eigentlich viele so ein bisschen, die als minderwertig ansehen. Und in China würde ich sagen, man zieht sich mittlerweile eben eher auf Augenhöhe. Man hat nicht mehr so diese Bewunderung. Ja, das ist sicherlich auch klar. Das ist nicht mehr so automatisch, weil du jetzt aus dem Westen kommst, sehen wir dich mit einem höheren Status. Das würde ich sagen, ist nicht mehr so der Fall, sondern man zieht sich eher auf Augenhöhe, was eigentlich ja auch absolut richtig ist und sinnvoll. Und was ich auch sagen würde, ist, dass die Chinesen nach wie vor sehr, sehr neugierig sind. Und der größte Unterschied, den ich so festgestellt habe, ist schon, dass sie ein bisschen vorsichtiger sind in ihrer Verhaltensweise, aber jetzt nicht irgendwie, weil sie Angst haben, sozusagen, also sie dürfen sich ja mit Ausländern einlassen. Das ist ja, also das ist auch ganz, um das mal ganz klar zu sagen, das ist ja nichts irgendwie, wo die jetzt Angst haben müssen, dass die auf irgendeine Liste kommen und dann beobachtet werden, sondern es ist einfach so, dass die ein bisschen, ich glaube, uns auch nicht mehr so einordnen können, weil man eben auch viel gelesen hat von allen möglichen Seiten. Aber sie sind nach wie vor sehr, sehr neugierig und haben jetzt auch nicht generell irgendeine anti-westliche Einstellung. Zumindest ist, ja, meine Beobachtung. Warum bin ich eigentlich heute auf dieses Thema gekommen? Es gab einen interessanten Artikel, dass ein Mann namens Sima Nan von Weibo, Weibo ist das chinesische Twitter, dass der dort gebannt wurde. Der ist bekannt für sehr anti-westliche Kommentare und der wurde dort für wahrscheinlich ein Jahr komplett gesperrt. Und das lag nicht unbedingt nur daran, weil er sehr anti-westlich ist, was ja auch interessant ist, sondern weil er relativ pro-Trump war. Und der hatte gesagt, Trump wäre eben besser für China. Und er ist auch wirklich sehr, sehr groß. Er hat 3 Millionen Follower, verdient auch, glaube ich, Geld damit. Und er wurde dort gesperrt. Warum, ist ein bisschen schwer zu sagen. Ist meistens so, wenn du irgendwie zu stark rausstichst, dann hast du halt schnell dann auch den Fokus auf dir. Und dann kann es mal sein, dass du verschwindest medial. Und das hat mich so ein bisschen auf dieses Thema gebracht, wie anti-westlich ist China eigentlich? Und es gibt eben auch online natürlich so eine kleine Gruppe, die sich so, ja, bekriegt, aber auch von beiden Seiten. Es gibt auch übrigens Ausländer, die hier sozusagen sehr, sehr rot sind, die sozusagen China extrem verteidigen, für China einstehen. Also dazu zähle ich mich definitiv nicht. Halt solche Keyboard-Warriors. Und auch in China gibt es diese sogenannten U Mao. Das sind Mitarbeiter des chinesischen Propagandaministeriums, die wohl sogar teilweise dafür bezahlt werden. Also U Mao heißt übersetzt sowas wie 50 Cent. Da hat man gesagt, die bekommen immer pro Post irgendwie ein bisschen Geld. Aber ja, auch das ist jetzt nicht so, dass das Internet damit komplett voll ist. Man muss sagen, wenn man sich auf so Plattformen wie Twitter bewegt, das ist teilweise sehr, sehr, sehr negativ in diesem Bereich. Das ist auch etwas, wo ich absolut Abstand davon nehme. Es ist nicht nur jetzt bei China-Themen, aber da ist besonders, dass die Leute sich ideologisch bekriegen. Wie gesagt, selbst auch Ausländer, die China dann unnötig verteidigen an manchen Stellen. Leute, die nur auf China draufhauen. Dann gibt es eben die Leute, die dafür noch wahrscheinlich bezahlt werden, dass sie da verteidigen und den Westen attackieren. Also das ist eine sehr, sehr aus meiner Sicht traurige Ecke, wo ich mich nicht aufhalte. Aber ja, dieser Beitrag, den fand ich interessant, dass jemand, der eigentlich sehr anti-westlich ist, dass der dann gesperrt wurde. Und das war auch so ein bisschen der Anlass, warum ich auf das Thema heute gestoßen bin. Und ich denke, für euch einfach wichtig zur Einordnung. Und ich sage es immer wieder, wenn ich hier auch nur die leiseste Form von Diskriminierung erfahren würde, wäre ich morgen nicht mehr da. Und da, um das einzuordnen, wenn man im Alltag irgendwie so eine Kleinigkeit erfährt, wir sind ja alle so dünnhäutig geworden, ja, dann muss man damit auch mal umgehen. Also wenn jetzt mal irgendwie auch ein Kind auf mich zeigt oder selbst wenn es ein Erwachsener macht oder irgendwie eine Bemerkung, dann muss man damit auch mal umgehen lernen, ja. Aber selbst das ist eine absolute Seltenheit aus meiner Sicht. Die Chinesen sind eher zurückhaltender, aber Diskriminierung, Anfeindung, ich habe sie nicht erlebt, obwohl ich es, wie gesagt, erwartet hätte sogar eher, ist aus meiner Sicht hier nicht gegeben. So, Ansonsten würde es für mich keinen Sinn machen, denn dann würde man sich hier unwohl fühlen. Dann wäre ich nicht mehr hier. Ja, weil ich bin einer von denen, ich kann mir raussuchen, wo ich lebe. Und momentan ist das China. Und das macht mir nicht nur verdammt viel Spaß, sondern ich fühle mich auch sehr, sehr wohl hier. Das werde ich auch wieder in der nächsten Folge versuchen rüberzubringen. Auf eine natürlich ausgewogene Weise, nichts beschönigen, nichts vertuschen, sondern so, wie ich es hier sehe. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Xia, Hui, Xian.